Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Die Liste der Corona-Hotspots in Deutschland wird länger. Und das heißt, es kommen Einschränkungen auf viele in Deutschland zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag.
Wir alle spüren ja, dass die Großstädte, die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, so wie uns das jetzt ja monatelang gelungen ist, oder ob uns diese Kontrolle entgleitet.
Und genau deshalb hat Angela Merkel zu einer Videoschalte geladen mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der 11 größten deutschen Städte. Aber Corona ist eben nicht gleich verteilt. Wir sprechen mit dem Oberbürgermeister von Magdeburg, das weit entfernt ist von einem Hotspot. Ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle an der Saale gedenkt die Stadt und das Land der Opfer und das Welternährungsprogramm der UNO erhält den Friedensnobelpreis. Dazu nach 11:30 ein Interview mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. Der Kampf gegen das Coronavirus, er entscheidet sich in den Städten und Gemeinden. Die Gesundheitsämter, die Ordnungsämter, sie sind die zentralen Organe, um Infektionswege nachzuvollziehen und um Menschenansammlungen zu kontrollieren. Es sind also die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, auf die es jetzt ankommt. Die Chefs der 11 größten Städte in Deutschland haben sich deshalb heute mit der Bundeskanzlerin zusammengeschaltet. Das sind Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen und Bremen. Was sie vereinbart haben, berichtet Volker Findhammer.
Es war tatsächlich ein Novum, die Schaltkonferenz der Kanzlerin mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 11 größten Städte in Deutschland. Aber gerade dort zeigt das Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen eine besondere Dynamik. Und dort sind nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts auch neue Risikogebiete mit hohen Infektionsraten entstanden, die die notwendige Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter erheblich erschweren. Deshalb sollen bei vergleichbaren Entwicklungen frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden.
Und der Charakter dieser Maßnahmen ist immer darauf ausgerichtet, die Kontaktnachverfolgung weiter auch sicherzustellen. Und deshalb werden Beschränkungen notwendig,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das fängt mit dem Tragen der Alltagsmasken auch in der Öffentlichkeit an, wie das etwa in München bereits praktiziert wurde. Dazu gehören aber auch Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum bis hin zu Sperrstunden oder einem Alkoholverbot und begrenzte Teilnehmerzahlen für öffentliche und private Veranstaltungen, so wie das in Berlin und Frankfurt ab diesem Wochenende in Kraft treten wird. In 2 Wochen will man sich erneut zusammenschalten, um zu sehen, ob die jeweiligen Einschränkungen vor Ort auch die erhoffte Wirkung zeigen, also ob die Infektionszahlen dadurch niedriger werden. Die Großstädte seien da der Maßstab dafür, ob es gelinge, die Pandemie in beherrschbare Grenzen zu halten oder ob das Geschehen entgleitet, betonte Merkel.
Jetzt sind eben die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht. Ich habe schon oft gesagt und wiederhole es heute noch einmal, es muss unser Ziel sein, die Infektionszahlen in einem Bereich zu halten, wo möglichst jede einzelne Infektion nachverfolgt werden kann, wo Kontaktpersonen erreicht und gewarnt werden können und wo es dann gelingt, Infektionsketten auch wieder zu durchbrechen.
Deshalb soll das Robert-Koch-Institut frühzeitig in die Bewertung der Gesundheitsämter einbezogen werden. Und die Bundeswehr stellt bei steigenden Infektionszahlen weitere Helfer für die Kontaktnachverfolgung zur Verfügung. Auch Angestellte aus anderen Verwaltungen und Medizinstudenten sollen erneut gewonnen werden und die Ordnungsämter sollen von anderen Aufgaben entlastet werden, um verstärkt Kontrollen der jeweils geltenden Beschränkungen durchführen zu können. Zeigt sich nach 10 Tagen keine wirkliche Entspannung bei den Infektionszahlen, sollen weitere Beschränkungen folgen. Derweil hat Kanzleramtsminister Helge Braun im Interview mit dem Spiegel gefordert, dass angesichts der zuletzt stark gestiegenen Corona-Infektionen die Menschen aus den Risikogebieten in den Herbstferien auf Urlaubsreisen verzichten sollten. Da aber hält Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller dagegen, zumal jetzt auch Brandenburg ein Übernachtungsverbot für Berliner Urlauber verhängt hat.
Ich kann auch den Wert dieser Reisebeschränkungen im Inland nicht so richtig erkennen und insofern hoffe ich sehr, dass wir da wieder zu einem einheitlichen Verfahren kommen.
Für einen differenzierten Blick wirbt auch Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und neu gewählter Präsident des Bundesrates.
Wir haben alle verstanden, dass jetzt reagiert werden muss, dass es weitere Öffnungen Warnung nicht geben kann. Und wir wissen auch, dass die Infektionen an ganz speziellen Konzentrationspunkten da sind. Das macht also keinen Sinn, flächendeckend etwas zu verhängen, wenn wir wissen, dass 80-90% der Infektionen in ganz speziellen Fallgestaltungen auftreten. Und die müssen wir angehen.
Bereits am kommenden Mittwoch soll es eine weitere Schaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Bundesländer geben, um diese Fragen zu besprechen.
Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der 11 größten deutschen Städte haben mit der Kanzlerin Corona-Maßnahmen abgestimmt, Volker Findhammer berichtete. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sprechen wir ja oft darüber, dass Ost und West noch nicht in allen Bereichen zusammengewachsen sind. Meistens geht es dann um Nachteile für den Osten. Im Moment aber erleben wir gerade, dass die ostdeutschen Länder einen großen Vorteil haben. Die Corona-Pandemie trifft sie deutlich schwächer als den Westen. Deshalb saß heute in der Schaltkonferenz mit der Bundeskanzlerin auch nur der Leipziger OB als einziger aus dem Osten mit dabei, abgesehen von Berlin. Lutz Trümper ist Oberbürgermeister von Magdeburg und SPD-Mitglied. Schönen guten Abend, Herr Trümper.
Guten Abend.
Magdeburg hat eine Inzidenzzahl von 5,9. Was können Ihre westdeutschen Amtskolleginnen und Kollegen von Ihnen lernen?
Ich glaube, ganz am Anfang der Pandemie hatten wir Glück, dass die Maßnahmen schon verhängt worden sind. Deutlich eine Reduzierung der Kontakte und der Kontakthäufigkeiten und das Virus bei uns noch gar nicht war. Wir hatten in den ersten Monaten bis Mai fast nur Urlaubsrückkehrer, die wir sofort getestet haben und dann isoliert haben, dass es keine Infektionskette in der Stadt gegeben hat. Bis Mai war das sozusagen völlig harmlos bei uns und wir hatten nur 106 Fälle in den ersten 3 Monaten.
Dann müssten Sie ja eigentlich dafür sein, was jetzt auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen haben, nämlich eben ein Beherbergungsverbot für Menschen, die aus Risikogebieten in andere Gebiete fahren wollen, damit sie sozusagen diesen Schutzwall aufrechterhalten wollen. Ihr Ministerpräsident Rainer Haseloff ist da aber skeptisch. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das auch nicht für notwendig an, weil natürlich wir genau hinschauen müssen, wo die Menschen herkommen. Und wir müssen eins immer wieder sagen, die Vernunft der Menschen ist das Entscheidende. Und wenn ich jetzt aus dem Risikogebiet komme, natürlich habe ich mich testen lassen, wenn ich irgendwo jetzt muss, ist ja die Pflicht, ich muss ja einen Nachweis bringen, dass ich getestet worden bin. Und dann muss ich mich so verhalten, wie sich das gehört. Und wenn ich das mache, auch wenn ich in ein anderes Gebiet fahre, dann kann in der Regel nichts passieren, wenn ich die Bedingungen Abstand halten, einhalte. Und das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, Hände waschen, Abstand halten. Und immer wieder auch ein Stück weit auf seine eigene Gesundheit hören und gucken, dann ist die Gefahr relativ klein. Und von daher, diese drastischen Maßnahmen, gerade innerhalb Deutschlands, die halte ich für nicht für sinnvoll, dass wir jetzt da gegenseitig Reisebeschränkungen verhängen.
Aber Voraussetzung, sagen Sie, dafür ist ein Test?
Ja, ja.
Das heißt,
wenn ich
also,
aus einer Stadt komme, wo die Zahl sehr hoch ist, dann wäre es sinnvoll, wenn ich woanders hinfahre, dass ich auch von mir selber aus sage, ich möchte die anderen nicht anstecken. Ich lasse mich testen, bevor ich da hinfahre. Und dann kann ich das natürlich auch mit beruhigendem Gewissen machen.
Aber genau das sieht der Beschluss ja auch vor. Wenn ich einen Test habe, der nicht älter als 48 Stunden ist, dann darf ich ja fahren. Aber die Diskussion geht ja darum, ob man überhaupt diese Testpflicht innerhalb Deutschlands verlangen soll. Da sagen ja die Skeptiker, das bringt nichts in Deutschland.
Das ist eine Frage, wie groß der Aufwand ist. Wie viele das sind sozusagen, die jetzt reisen. Aber ich glaube, dass wir diese innerdeutschen Beschränkungen nicht in der Größenordnung machen sollten. Aber klar sind wir auch jetzt immer und gucken wieder, wo kommen die Leute her. Und jetzt haben wir gerade in den letzten Wochen Fälle bei uns wieder gehabt. Und das waren fast ausschließlich Reiserückkehrer aus Tschechien und aus osteuropäischen Ländern. Und darum würden wir da natürlich genauer hingucken, als vielleicht bei jemandem, der aus Dortmund kommt.
Gerade die Politikerinnen und Politiker, die aus Gegenden kommen mit hohen Corona-Zahlen, die argumentieren ja immer, wir brauchen mehr Einheitlichkeit, weil mehr Einheitlichkeit in den Maßnahmen auch zu mehr Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern führt. Ist da nicht was dran?
Nein, das halte ich für völlig falsch. Das haben wir genau gesehen in den ersten Wochen, als wir in den ersten 2 Monaten keine Maskenpflicht hatten. Bei uns ist nichts passiert. Es gab überhaupt keine Infektionskette. Niemand hat irgendeinen anderen angesteckt. Immer nur die aus dem Urlaub gekommen sind. Und in anderen Bereichen war das notwendig, das zu tun, wo sozusagen die Infektionskette in Gang gekommen ist, wie in München oder in anderen südlichen Städten. Und von daher muss man genau hingucken, was ist in der Stadt. Und dann muss man die konkreten Maßnahmen treffen. Ich halte auch diese pauschale Zahlfestlegung, 50 oder 35, da muss ich sofort reagieren, auch für falsch. Wir hatten dann im Juni einen Fall, als in einem kleinen Wohngebiet eine rumänische Community sozusagen infiziert war. Ruckzuck innerhalb von wenigen Tagen über 135 pro 100.000 Einwohner. Und da haben wir genau den Bereich sozusagen fixiert und auch da eine Ausgangssperre verhängt. und eine Quarantäne verhängt und den Rest der Stadt haben wir schön in Ruhe gelassen. Und es ist nichts passiert. Man muss spezifische Maßnahmen treffen und nicht pauschal sagen, das sind 35 Fälle. Wenn die in der Stadt komplett verteilt sind, dann muss ich anders regieren, als wenn ich weiß, wo der Herd sozusagen ausgebrochen ist.
Befürchten Sie eigentlich nicht, dass jetzt, wenn es eben in einigen Bundesländern wie auch Sachsen-Anhalt nicht so strenge Maßgaben gibt, dass dann viele Leute sagen, ach, dann ist doch gut, dann fahre ich aus dem Risikogebiet zu Ihnen nach Sachsen-Anhalt, um dort vielleicht auch meine Hochzeitsfeier abzuhalten und dann schleppen diese Menschen das Coronavirus ein?
Ich glaube, dass das nicht geht, weil auch die Gaststättenbetreiber und die Hotels ja die Aufgabe haben, nachzuschauen, wo kommt der her, und der muss das ja auch belegen. Und wenn man da die Gefahr sieht, dann würde man das natürlich nicht machen, dass man hier und dann Feier sozusagen stattfindet, wo man Vermutungen hat, dass das gefährlich sein könnte. Und ich appelliere an die Leute selber, die natürlich auch daran denken müssen, dass sie nicht andere unnötig infizieren. Und gerade bei privaten Feiern, da kann man sich im Moment ein Stück zurückhalten. Die anderen Maßnahmen, die jetzt da diskutiert werden, wie eine Maske im Freien, die halte ich für nicht sinnvoll, das zu machen. Im Freien brauche ich keine Maske.
Auch nicht in einem Risikogebiet?
Nein. Also was gilt denn nun? Gilt die 1,5 Meter Abstand? Wenn ich den einhalten kann, dann brauche ich keine Maske.
Haben Sie den Eindruck, dass wir im Moment sozusagen dann die falschen Maßnahmen treffen, dass wir uns nicht auf die Bereiche konzentrieren, wo wir wirklich etwas gegen das Coronavirus ausrichten könnten, eben zum Beispiel bei den großen Menschenansammlungen in Innenräumen?
Manchmal habe ich den Eindruck, dass man nicht genügend sozusagen nachdenkt und auch mal analysiert, wo kommen eigentlich die Infektionsfälle her. Und wenn ich zum Beispiel Diskussionen über Fußballstadien mir anschaue, ich habe noch keinen einzigen Beleg erfahren, dass im Fußballstadion irgendeine Infektion nachgewiesen wurde. Wir haben das bei uns schon 4-5 Mal gemacht, ist kein einziger Fall entstanden. Und wenn man pauschal sagen, Fußball muss aufhören, zum Beispiel, ich kann auch was anderes nehmen, das ist nicht sinnvoll. Ich muss hingucken und schauen, wo fängt die Infektion an, und da muss ich eingreifen. Und diese Übersicht zu haben, das ist das Entscheidende. Und das müssen die Gesundheitsämter machen. Und da, glaube ich, sind wir im Moment ganz gut aufgestellt. Und wenn Not am Mann ist, dann werden wir auch unseren Bereich verstärken können. Das, glaube ich, haben wir bisher gut im Griff gehabt. Und ich hoffe, dass wir die Zahlen so klein halten können.
Sagt Lutz Trümper, der Oberbürgermeister von Magdeburg. Herr Trümper, vielen Dank für das Gespräch.
Keine Ursache. Schönen Abend.
Wir haben das Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet. Darf ich noch in die Niederlande ans Meer? Muss ich danach in Quarantäne? Und was ist mit Kroatien? Schweden war doch mal ein totales No-Go, aber jetzt nicht mehr. Aber kann ich mir da sicher sein? Es ist schwer, den Überblick über die Corona-Lage und die Maßnahmen der europäischen Regierungen zu behalten. Die EU will da jetzt mit einer Ampelkarte helfen. Wie das geht, erklärt Bettina Klein.
Die Einigung fand am Freitagnachmittag auf Botschafterebene statt. Am Dienstag sollen die Europaminister dann im Allgemeinen Rat den offiziellen Beschluss fassen. Es gab keine Einstimmigkeit, aber die erforderliche qualifizierte Mehrheit, die deutsche Ratspräsidentschaft, sieht es als Erfolg. Es ist der Versuch, dem sich gegenwärtig wieder ausbreitenden Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen einheitliche Kriterien entgegenzustellen. Mit einer Reiseampel für ganz Europa, einheitlich grün, rot und orange. Grün bedeutet normale Bewegungsfreiheit, bei orange sind Test- oder Quarantäneregeln einzuhalten, bei rot gibt es Reisebeschränkungen. Das Kriterium wäre danach, europaweit die schon jetzt als Alarmstufe bekannte Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und das in Kombination mit der Anzahl der positiven Tests. Hier gelten 4% als entscheidende Schwelle. Relevant sind dafür die Daten der Europäischen Infektionsschutzbehörde in Stockholm. Die Regelungen sollen nicht auf Landes-, sondern auf regionaler Ebene umgesetzt werden, um das Infektionsgeschehen in einem bestimmten Gebiet insgesamt zu betrachten und nicht durch Ländergrenzen zu zerreißen. Hierauf hatten insbesondere Frankreich und Luxemburg gedrungen. Es handelt sich bei dem neuen Beschluss allerdings um Empfehlungen, denn die Kompetenzen liegen am Ende auf nationaler Ebene. Doch wenn die Mehrheit der Staaten sich für die Koordinierung ausspricht, bleibt zumindest die Hoffnung, dass sich am Ende eine Mehrheit auch daran hält. Der ursprüngliche Entwurf der Kommission wäre darüber hinausgegangen. Dies ist erst der Anfang von Koordinierung, heißt es in Brüssel. Viel mehr bleibe noch in Europa zu tun.
Die europäische Corona-Ampel soll kommen, Bettina Klein berichtete. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, hat gesagt, weil seine Polizisten die jüdische Gemeinde von Halle an der Saale schützen müssten, fehlten die Einsatzstunden an anderer Stelle. Nicht nur Juden haben das so verstanden, dass sie also schuld daran sind, wenn die Polizei woanders nicht kommt. Hat diese Gesellschaft also wirklich verstanden, was da vor einem Jahr in Halle an der Saale passiert ist, als ein Antisemit die Synagoge stürmen wollte, um Juden zu töten und der dann in einem türkischen Imbiss zwei Menschen erschoss? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt:
Es reicht nicht, einen Anschlag wie den in Halle zu verurteilen und dann wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wir alle müssen Haltung zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir keine Form von Antisemitismus, ob alten oder neuen, linken oder rechten, tolerieren. Mehr noch, dass wir ihn aktiv bekämpfen. Und dieser Kampf geht uns alle an.
Und von dieser Gedenkveranstaltung, auf der Steinmeier gesprochen hat, in Halle an der Saale, berichtet Stefan Bringe zu.
Punkt 12.01 Uhr steht das öffentliche Leben in Halle still. Alle Glocken in der Stadt läuten. Die Menschen gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 9. Oktober. Genau um diese Uhrzeit begann der Attentäter, seinen mörderischen Plan in die Tat umzusetzen. An der Tür der Synagoge scheitert er. Sie hält den Schüssen stand und ist jetzt ein Mahnmal, das heute eingeweiht wurde. Die junge Künstlerin Lydia Edel hat es gestaltet. Eine riesengroße, stilisierte Hand, die die Anschlagstür hält.
Zu Beginn möchte ich natürlich erwähnen, dass ich versucht habe, die Tür so wenig zu noch weniger weiter zu verletzen, als es schon passiert ist. Denn ich wollte sie auf gar keinen Fall verfälschen und quasi so die Botschaft vielleicht noch ein bisschen mehr gefährden. Es sollte wirklich so sein wie damals an dem Tag. Natürlich musste ich da noch was umändern und vielleicht was hinzufügen, aber an sich ist die Tür so, wie sie war an dem Tag geblieben. Ich habe mich fokussiert auf das Drumherum, wo die Tür steht, wie sie gestaltet wird, beziehungsweise halt generell, wie es dann auf die Person wirkt.
Vor der Synagoge werden im Beisein des Bundespräsidenten Kränze niedergelegt und Gedenktafeln für die Opfer enthüllt. Den schwersten Gang an diesem Tag hat die Mutter des getöteten Kevin Schwarze. Dunkel gekleidet erscheint sie an der Synagoge. Der Gemeindevorsteher Max Priworotzki versucht, Trost zu spenden.
Ich begrüße alle und möchte sagen, dass dieses Denkmal, das habe ich Frau Schwarze schon gesagt, dieses Denkmal ist in der ersten Linie zwei Menschen gewidmet, die vor einem Jahr Leben verloren haben, aber auch allen, die an dem Tag angeschossen, bedroht, angegriffen wurden.
Auch am zweiten Anschlagsort, dem Kiezdöner, werden Kränze niedergelegt und eine Gedenktafel für die Opfer enthüllt. In der ganzen Stadt gibt es Gedenkveranstaltungen und der Tenor ist eindeutig. Vor allem ist es wichtig, sich gegen Antisemitismus und Rassismus einzusetzen, so Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden.
Also ich denke, dass einmal das Thema Bildung eine große Rolle spielt. Der schulische Bereich ist gefragt. Aber so leid es mir tut, man muss auch ganz klar sagen, dass hier auch die Justiz gefordert ist. Ich erwarte von der Justiz, bei der ich das Gefühl habe, dass sie am rechten Rand, am rechten Auge doch eine Sehschwäche hat, dass auch nicht nur Taten wie hier in Halle, sondern auch Taten, die ein niedrigeres Level haben, entsprechend juristisch geahndet werden und nicht immer der Blick auf die schwere Kindheit, die Traumatisierung in der Kindheit gelegt wird, sondern auch hier klar ins Auge genommen wird, was das für die Betroffenen, aber auch über die Betroffenen hinaus für Konsequenzen hat.
Am Abend versammeln sich über 100 geladene Gäste in der Konzerthalle Ulrichskirche. Neben dem Bundespräsidenten sind auch Hinterbliebene der Opfer und Betroffene geladen. Mitglieder der jüdischen Gemeinde und Menschen, die beim Angriff auf den Kiezdöner dabei waren, sowie die Opfer aus Widersdorf. Sie alle erinnern an den furchtbaren Terroranschlag vom 9. Oktober 2019.
Gedenken am Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge von Halle an der Saale, Stefan Bringe zu, berichtete. Dieser Anschlag hat den 9. Oktober zu einem zwiespältigen Gedenktag gemacht, denn seit diesem Jahr können wir nicht mehr ungetrübt einen freudigen Gedenktag feiern. Denn bisher stand der 9. Oktober für die friedliche Revolution in der DDR, die ohne die Massendemonstration in Leipzig vom 9. Oktober 1989 nicht möglich gewesen wäre. Alexander Moritz war beim Leipziger Lichtergedenken dabei.
So wenig Lichtfest war lange nicht mehr. Wo in den vergangenen Jahren tausende Menschen zwischen Gewandhaus und Oper zusammengekommen waren, um an die friedliche Revolution von 1989 zu erinnern, herrschte heute größtenteils Leere. Wegen Corona blieb die Veranstaltung auf die Nikolaikirche beschränkt. Die Friedensgebete dieser Gemeinde waren in den 80er Jahren Anlaufpunkt für Oppositionelle in der DDR und später Ausgangspunkt der Leipziger Montagsdemonstrationen. Zum diesjährigen Friedensgebet in der Kirche waren nur 250 Gäste geladen, darunter Sachsens Landtagspräsident Matthias Rösler, der Chef der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn und weitere DDR-Bürgerrechtler. Die anschließende Festrede zur Demokratie hielt der Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig, Basil Kerski. Er machte den internationalen Kontext der friedlichen Revolution in Leipzig klar und ihre Verflechtung mit anderen europäischen Bürgerrevolutionen im Herbst 89. Dass die Oppositionsbewegungen in Polen, der Tschechoslowakei oder Ungarn nur im Wechselspiel miteinander erfolgreich sein konnten, dafür fehle in großen Teilen der Erinnerungskultur das Bewusstsein.
Die Revolution von 89 veränderten Europa grundlegend, doch die Geschehnisse von vor drei Jahrzehnten sind in der Erinnerung der heutigen Europäer tief verschüttet, ihre Bedeutung verblasst. Europas Nationen, alle, denke ich, haben sich stark in ihren Identitäten, Traditionen und Kulturen vergraben, in ihren eigenen Problemen verschlossen.
So würde auch die Bedeutung der polnischen Solidarność für die deutsche Wiedervereinigung unterschätzt. Das Leipziger Lichtfest, bei dem in der Vergangenheit häufig Rednerinnen und Redner aus Zentraleuropa gesprochen hatten, sei hier eine positive Ausnahme. Das anschließende Lichtfest auf dem Platz vor der Kirche war ebenfalls nicht öffentlich zugänglich, obwohl wegen des Regens nicht alle Plätze gefüllt waren. Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte, er hoffe darauf, dass das Streben nach Freiheit und Menschlichkeit von Leipzig aus weitergetragen werde, und zog eine Linie zu den Demonstrationen in Belarus.
Wir denken heute Abend ganz besonders an Belarus, an diese unglaublichen, tapferen und großartigen, mutigen Menschen, die mit Gesängen und Leuchten in ihrem Gesicht versuchen, ein System zu verändern und einen Mann in die Pension zu schicken, wo er wirklich hingehört. Danke diesen tapferen Frauen insbesondere in Minsk.
Diesen Appell teilte auch der DDR-Bürgerrechtler Uwe Schwabe.
Wir hier in Deutschland sollten uns an den unbändigen Freiheitswillen der Menschen in Belarus ein Beispiel nehmen. Wir leben heute als Bürger in Freiheit, aber auch in Verantwortung. Verantwortung heißt auch, allen intensiv entgegenzutreten, die unsere Demokratie gefährden oder abschaffen wollen.
Die Leipzigerinnen und Leipziger waren aufgerufen, Gedenkkerzen statt am zentralen Platz in der Innenstadt auf ihren Fensterbänken aufzustellen. Dem folgten am Abend augenscheinlich nur wenige. Trotz Livestream, in diesem Jahr dürften die meisten Menschen hier kaum etwas davon mitbekommen haben.
Aus Leipzig berichtete unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz. Die Bundeswehr hat ihre Bestellung über 120.000 neue Sturmgewehre beim Hersteller CG Hänel zurückgezogen. Andreas Reuter.
Das Hin und Her geht weiter. Der Großauftrag für ein neues Sturmgewehr für die Bundeswehr ist wieder gestoppt. Das hat das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt. Lange Zeit hatte die Firma Heckler & Koch aus Baden-Württemberg Sturmgewehre für die Bundeswehr produziert. Dann sollte der Auftrag an CG Hänel aus Thüringen gehen. Doch das Ministerium hat den Zuschlag nun wieder zurückgezogen. Zur Begründung werden mögliche Patentrechtsverletzungen genannt. Zulasten des Mitbewerbers Heckler und Koch, wie das Ministerium mitteilte. Es werde die Angebote der konkurrierenden Unternehmen nun neu bewerten, hieß es weiter. Der Auftrag für 120.000 neue Sturmgewehre sollte ein Volumen von bis zu 245 Millionen Euro haben. Heckler und Koch hatte gegen die Vergabe an den Konkurrenten Hänel Beschwerde eingelegt. Auch aus der Politik hatte es kritische Stimmen gegeben. Grüne und FDP etwa hatten sich entsetzt über die Auftragsvergabe gezeigt, weil Hänel einem Staatskonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehöre, die am Krieg im Jemen beteiligt seien.
Noch einmal Corona. Die spanische Regierung greift zu drastischen Maßnahmen angesichts steigender Zahlen. Marc Dugge.
Nach heftigem politischen Streit hat die spanische Regierung für die Region Madrid den Alarmzustand ausgerufen. Damit wird die Stadt wegen der hohen Corona-Fallzahlen erneut abgeriegelt. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf Madrid verlassen. Der Schritt kommt rechtzeitig vor einem langen Wochenende, an dem viele Madrider traditionell ihre Stadt verlassen. Rund 7.000 Polizisten wurden kurzfristig in Bewegung gesetzt, um sicherzustellen, dass sich die Menschen an die Auflagen halten. Damit endet ein erneutes Kräftemessen zwischen der spanischen Linksregierung und der Ministerpräsidentin Präsident Sanchez und der konservativen Madrider Regionalpräsidentin Ayuso. Ayuso hatte sich bis zuletzt geweigert, Madrid komplett abzuriegeln. Sie ist der Auffassung, dass sie mit ihrem Vorgehen gegen die Pandemie in Madrid erfolgreich ist und verweist auf sinkende Fallzahlen. Der spanische Gesundheitsminister Illa dagegen warf Ayuso Untätigkeit vor. Seine Geduld sei am Ende. Schon in den vergangenen Tagen war Madrid abgeriegelt gewesen. Gestern hatte das oberste Gericht der Region Madrid geurteilt, dass so weitreichende Eingriffe in die Grundrechte nur mit dem Alarmzustand zu rechtfertigen seien. Diesen verhängte die spanische Regierung am Mittag, nachdem Ayuso und Sanchez sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten.
Der kirgisische Präsident hat seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, um die politische Krise zu entschärfen. Stefan Lag.
Die Rücktrittsankündigung des kirgisischen Präsidenten Jeenbekow hat anscheinend den Weg freigemacht für einen politischen Neuanfang in dem zentralasiatischen Land. Am Vormittag unterzeichnete er das Rücktrittsgesuch der Regierung und des bisherigen Premierministers Boronow. Jeenbekow hatte am Morgen in einer Erklärung gesagt, nichts sei jetzt wichtiger, als wieder Ruhe und Frieden im Land herzustellen, die Einheit der Gesellschaft zu bewahren und die Unverletzlichkeit des Staates zu sichern. Der kirgisische Präsident forderte alle politischen Parteien auf, die Menschen im Land nicht weiter zu spalten und an einer Lösung der politischen Krise mitzuarbeiten. Dazu führe er bereits persönliche Verhandlungen mit verschiedenen politischen Kräften. Doch bisher habe keine der Parteien eine gemeinsame Plattform für Verhandlungen zur Lösung der Situation vorgeschlagen. Jeenbekow forderte, es müsse jetzt auch ein Termin für Neuwahlen festgelegt werden. Die Zentrale Wahlkommission Kirgisistans hatte die Wahl wegen offensichtlicher Fälschung annulliert. Regierungsnahe Parteien hatten laut Ergebnis die meisten Stimmen bekommen. Wichtige Oppositionsparteien waren nicht mehr im Parlament vertreten. Nach der Wahl war es daraufhin zu schweren Ausschreitungen gekommen mit einem Toten und mehreren hundert Verletzten. Jeenbekow hatte zunächst von einem Putschversuch gesprochen. Demonstranten fordern seit Tagen seinen Rücktritt. Auch haben mehrere Abgeordnete bereits ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet.
Dieter Reek sagt uns jetzt, wie sich die Kurse an der deutschen Börse entwickelt haben.
Am letzten Handelstag der Woche verzeichnete der DAX ein hauchdünnes Plus von 0,1% mit einem Endstand von 13.051 Punkten. Mit Blick auf die Woche hat der Leitindex damit 3% zugelegt. Zudem konnte er den nach fast drei Wochen zurückgewonnenen Stand oberhalb der 13.000er Marke verteidigen. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legt am letzten Handelstag der Woche 0,6% zu. Auch europaweit verzeichneten die meisten Aktienmärkte ein Plus. Bei den Einzelwerten im DAX gaben die Papiere von BASF fast 4% nach und bildeten das Schlusslicht im DAX. Anleger reagierten damit auf milliardenschwere Abschreibungen des Konzerns. Diese sind unter anderem nötig geworden, weil Corona-bedingt die Nachfrage nach BASF-Produkten aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie zurückgegangen ist. Zu den größten Gewinnern im DAX gehörten die Aktien von Infineon. Das Unternehmen profitiert von Übernahmen und Fusionen in der weltweiten Chip-Branche. Aktuell wird in der Branche die Nachricht gehandelt, dass der US-Chip-Konzern AMD den Konkurrenten Xilinx für gut 25 Milliarden Euro übernehmen könnte. Insgesamt haben sich die steigenden Corona-Infektionszahlen auch heute nicht als Bremse am Aktienmarkt erwiesen.
Und in New York legte der Dow Jones um 0,6% auf 28.586 Punkte zu. Barack Obama war selbst überrascht, als er den Friedensnobelpreis bekam. Schließlich hat er ja durchaus umstrittene Kriege geführt. Die EU hat den Preis auch bekommen. Auch das fanden manche befremdlich angesichts der Abschottung an den EU-Außengrenzen. Dieses Jahr bekommt den Preis das Welternährungsprogramm der UNO. Das dürfte unumstrittener sein. Elisabeth Pongratz.
I mean, this is the first time in my life I've been speechless. I mean, this is unbelievable.
Es ist unglaublich, sagt der Chef des Welternährungsprogramms David Beasley, außer sich vor Glück. Zum ersten Mal sei er sprachlos in seinem Leben. Aufregend sei es, den Friedensnobelpreis zu bekommen.
And it's because of the WFP family.
Er ist für die WFP-Familie. Sie sind da draußen an Orten, die so schwierig, so komplex sind. Da gibt es Krieg. Konflikte, Wetterextreme, aber das spielt keine Rolle. Sie sind dort und deshalb verdienen sie diese Auszeichnung.
Wow, wow.
Der US-Amerikaner Beasley, seit mehr als drei Jahren an der Spitze der humanitären Organisation, war gerade selbst draußen, als er von der Entscheidung des Nobelkomitees erfuhr. In Niger in Westafrika war er unterwegs, einem Land, in dem wie in vielen anderen die Hilfe der Organisation gebraucht wird. ob im Jemen, im Südsudan, in Kasai, in der Sahelzone, in Nigeria oder auch in Syrien. Das WFP geht dahin, wo schwere Krisen die Menschen leiden lassen. Im vergangenen Jahr waren es knapp 90 Länder. Die Hilfe gegen den Hunger erreichte 97 Millionen Menschen. So viel wie nie zuvor seit 2012. Erst vor kurzem warnte Generalsekretär Beasley vor den verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Anzahl der Menschen, die extrem und akut unter Hunger leiden, habe sich in den vergangenen 4 Jahren von 80 auf 133 Millionen erhöht. Nun befürchtet er einen weiteren Anstieg.
Now, because of COVID,
wegen Corona, so glauben wir, könnte sich diese Zahl verdoppeln. Der Hunger an sich wird schon mehr, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen treffen ja gerade auch die Menschen, denen es jetzt schon sehr schlecht geht. Deshalb könnte sich die Zahl von 135 auf 265 Millionen Menschen verdoppeln. Ich hoffe, dass ich falsch liege und ich hoffe, dass wir alles tun können, damit es nicht so weit kommt. Mit Lastwagen, Frachtschiffen oder Flugzeugen bringen die Mitarbeiter die Essensrationen dorthin, wo Menschen hungern. Doch das Geld ist immer knapp. Die UN-Organisation hängt von freiwilligen Spenden der Regierungen ab. Momentan gilt Deutschland hinter den USA weltweit als zweitgrößter Geber. Immer wieder muss die Organisation Rationen kürzen, da die Mittel nicht reichen, wie etwa zuletzt im Bürgerkriegsland Jemen. Die Auszeichnung mit dem Nobelpreis sei ein Warnzeichen und ein Appell an die Welt, jetzt mehr zu helfen, so die Sprecherin in Deutschland, Bettina Lüscher.
Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich die Menschen nicht vergisst. 690 Millionen Menschen auf der Welt wissen nicht, wo die nächste Mahlzeit herkommt.
Eigentlich könne man den Hunger besiegen, aber vor allem wegen der vielen Kriege, wegen Corona und wegen der Klimaveränderungen würde der Hunger wieder mehr werden. Rund 12,6 Milliarden Mahlzeiten hat die Organisation im vergangenen Jahr ausgeteilt. Durch die Corona-Pandemie, so Schätzungen, könnte die Zahl der Hungernden weltweit auf 830 Millionen Menschen ansteigen. Hilfe wird weiterhin gebraucht, sogar mehr denn je.
Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogramm der UN, Elisabeth Pongratz berichtete. Und meine Kollegin Josephine Schulz hat heute in unseren Informationen am Abend Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU zur Bedeutung des Welternährungsprogramms befragt.
Herr Müller, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Was haben Sie gedacht, als Sie die Nachricht gehört haben?
Ja, eine großartige Entscheidung. Das ist ein klares Signal für eine Welt ohne Hunger. Und das Welternährungsprogramm ist sozusagen der Leuchtturm in den Krisenregionen der Welt.
Als Entwicklungsminister haben Sie ja viel Kontakt zum Welternährungsprogramm. Sie kennen auch den Chef, Herrn Beasley, sehr gut. Wo sehen Sie das konkret, dass diese Nothilfe gegen Hunger auch ein friedensstiftendes Instrument ist?
Ja, es ist ja ein Skandal, dass wir das Hungerproblem nicht in den Griff bekommen. Eine Welt ohne Hunger ist heute möglich. Wir haben das Wissen und die Technologie dazu. Der Planet kann 10 Milliarden Menschen ernähren. Und es fehlt aber am entschiedenen politischen Willen. Ich will aber sagen, das UN-Welternährungsprogramm ist insbesondere in den Krisen- und Kriegsgebieten, in Katastrophengebieten unterwegs. Ohne die Hilfe des WFP weltweit würden vermutlich 20, 30 oder 50 Millionen Menschen nicht überleben.
Sie haben es gerade gesagt, das Welternährungsprogramm ist in Kriegsgebieten unterwegs. Da sind Sie ja auch immer wieder darauf angewiesen, mit Kriegsparteien zu kooperieren, um Zivilisten versorgen zu können. Es gibt auch die Kritik am Welternährungsprogramm, das ja wichtige Nothilfe leistet, aber dass diese Nothilfe eben auch auf lange Sicht eine eigenständige Entwicklung von Ländern ausbremst. Ist das Welternährungsprogramm also auch ein bisschen ein ambivalenter Preisträger?
Nein, überhaupt nicht. Wenn es um Überleben geht, in Kriegs- und Krisengebieten, aber auch im Katastrophenfall, ich denke an Erdbeben, an Überschwemmungen, da sind die Freunde vom Welternährungsprogramm ja überall tätig. Dann kann man nicht differenzieren. Dann geht es um Humanität und um die Rettung von Menschenleben. Und ich möchte mal ein Beispiel herausnehmen im Jemen. Was im Jemen David Beasley mir letzte Woche gesagt hat, ist bezeichnend. Er muss jetzt die Nahrungsmittelration, eine Ration täglich, auf 50% reduzieren. Auf kärgliche Unterstützung. Warum? Weil die Gelder nicht ausreichen. Für dieses Jahr 2020 fehlen weltweit zur Überlebenssicherung gegen Hunger 5 Milliarden. Das sollte ein Betrag sein, den wir aufbringen können. Deutschland hat dieses Jahr seine Unterstützung für das Welternährungsprogramm um weitere 200 Millionen gesteigert auf jetzt 900 Millionen. Wir sind zweitgrößter Geber in der Welt nach den USA. Aber es sind nur 10 Nationen, die 90% aller Mittel aufbringen. Also es ist schon beschämend, dass Menschen täglich verhungern. 15.000 Kinder, obwohl wir das ändern könnten.
Sie sagen es gerade schon, das Welternährungsprogramm, genau wie andere UN-Organisationen ja auch, klagen immer wieder darüber, dass die staatlichen Zuwendungen zurückgefahren werden und so weiter. Müsste da aber trotzdem auch Deutschland noch mehr tun?
Also Deutschland ist zweitgrößter Geber. Ich sage es nochmal, wir haben jetzt auf insgesamt 900 Millionen jährliche Unterstützung für das UN-Welternährungsprogramm aufgestockt. Und es ist internationale Solidarität notwendig. Nicht nur der wenigen Staaten, sondern aller Staaten der Welt. Eine Welt ohne Hunger ist möglich insgesamt. Und dazu sollte auch das System umgestellt werden. Nicht Hunger, Krisen und Kriege hinterherzulaufen, um Leben zu retten, um dann Geld einzusammeln durch Spendenaktionen, wenn die Katastrophen eingetreten sind. Nein, vorausschauend Krisenprävention betreiben. Und dazu schlage ich einen UN-Fonds vor, der von den Ländern der Welt mit 10 Milliarden ausgestattet wird. Ein Präventionsfonds, der vorausschauend eingesetzt werden kann. Es ist immer schwierig. Man wartet auf Katastrophen, man sieht die Bilder im Fernsehen und dann wird zu Spendenaktionen aufgerufen. Wir müssen vorausschauend der UN, dem Welternährungsprogramm, UNICEF, UNHCR die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Wir, die Reichen, den Armen helfen.
Das war Bundesentwicklungsminister Gerd Müller im Interview mit meiner Kollegin Josephine Schulz. Thomas Kemmerich ist in die Geschichte eingegangen als der Ministerpräsident in Deutschland mit der kürzesten Amtszeit. 28 Tage lang regierte er Thüringen, nachdem er sich mit den Stimmen der AfD hatte wählen lassen. FDP-Chef in dem Land ist er immer noch. Und in einem Tweet hat er jetzt erklärt, dass nicht seine Annahme der Wahl das Problem gewesen sei, sondern der Umgang der anderen Parteien mit der Situation. Jetzt reicht es der Bundes-FDP. Sie entzieht Kemmerich die Unterstützung für weitere Wahlkämpfe. Henry Bernhard.
Es werde, so wörtlich, keinerlei finanzielle, logistische oder organisatorische Unterstützung für einen Wahlkampf eines Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich geben. FDP-Generalsekretär Volker Wissing erklärt das so.
Die Bundespartei muss dann klar Position beziehen und eine klare Haltung äußern, wenn durch Personalentscheidungen und öffentliche Erklärungen von Personen aus Landesverbänden die klare Haltung der FDP infrage gestellt wird. Es gibt keinerlei Schnittmengen mit der Alternative für Deutschland und das war meine Aufgabe klarzustellen.
Auf die Erklärung folgte noch ein offener Brief aller FDP-Landesvorsitzenden, der eine klare Abgrenzung zur AfD fordert, die mit Kemmerich nicht mehr zu machen sei. Alles andere würde der FDP bundesweit massiv schaden. Thomas Kemmerich und die Thüringer FDP-Landesspitze verweigern jeglichen Kommentar zur Erklärung des FDP-Präsidiums und zum offenen Brief. Hintergrund der massiven Kritik der Bundes-FDP sind Äußerungen Kemmerichs, wonach SPD und Grüne in Thüringen schuld daran seien, dass Thüringen im Februar in eine Staatskrise gerutscht ist, weil sie sich einer Zusammenarbeit mit ihm verweigert hätten. Noch im Sommer hatte er die AfD als Verantwortliche ausgemacht, in internen Gesprächen wohl auch die Kanzlerin Merkel. Nur er selbst sei frei von Schuld. In Thüringen selbst brodelt es seit Monaten in der FDP. Viele hatten sich erhofft, dass Kemmerich den Februar aufarbeiten und Verantwortung übernehmen würde. Dies sei nicht geschehen. Deshalb kam der schroffe Vorstoß vom Bundespräsidium für viele Liberale nicht überraschend. Der Weimarer Kreisvorsitzende Hagen Hultsch, der im November gegen Kemmerich als Landesvorsitzender kandidieren will, sagte knapp:
Naja, das habe ich befürchtet. Mehr wollte ich dazu auch nicht sagen. Ich habe es befürchtet. Ne?
Thomas Vollmer, ehemaliger FDP-Kreisvorsitzender, wird deutlicher. Nach wie vor sei er entsetzt, ob Kemmerichs Weigerung, Verantwortung für das Desaster im Februar zu übernehmen, als er sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ.
Das ist doch einfach nur unfähig. Dilettantismus. Optimistisch betrachtet wird der Landesverband jetzt sich sagen, also nun muss es doch auch mal gut sein, das geht so nicht mehr. Und dann werden sie ihn am 14. November abwählen. Aber kann auch sein, dass er wirklich im November wieder eine Mehrheit kriegt. Und dann erleben wir hier den ganzen Scheiß in Dauerschleife.
Auch wenn Kemmerich Landesvorsitzender bliebe und auf die Spitzenkandidatur verzichte, sei der Schaden im Wahlkampf immens.
Stellen Sie sich irgendeinen Wahlkampftermin vor. Spitzenkandidat wird ja dann wahrscheinlich Robert Martin Montag. So, und es kommt meinetwegen Fernsehteam. Auf wen werden die Kameras gerichtet? Auf Montag oder auf Kemmerich?
Ende November tagt der Parteitag der Thüringer FDP. Bislang will Thomas Kemmerich wieder als Vorsitzender kandidieren. Eine erneute Spitzenkandidatur zur Landtagswahl schließt er nicht aus.
Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtete aus Erfurt. Es ist eine beunruhigende Nachricht. Rechtsextreme sollen geplant haben, die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, zu entführen. Und nicht nur das, sie wollten Polizeistationen angreifen, um einen Bürgerkrieg zu entfesseln. Jetzt wurden sie von der US-Bundespolizei FBI festgenommen. Julia Kastein.
Die Pläne der mutmaßlichen rechten Verschwörer klingen wie aus einem Politthriller. Die 13 Mitglieder der Wolverine Watchmen, einer ultrarechten Miliz, die jetzt in Michigan festgesetzt wurden, wollten die Gouverneurin des Bundesstaates Michigan kidnappen und notfalls sogar umbringen. Außerdem planten sie, das Kapitol in der Hauptstadt Lansing zu stürmen und die Regierung zu stürzen. Laut Andrew Birch, dem zuständigen Bundesstaatsanwalt, waren die Vorbereitungen zur Umsetzung der Verschwörung schon ziemlich weit gediehen.
The complaint further alleges that Fox purchased a taser for use in the kidnapping.
Der Hauptverdächtige, ein 37-Jähriger, soll sich schon einen Elektroschocker besorgt haben. Und die Gruppe hatte auch schon erfolgreich eine selbstgebastelte Splitterbombe getestet. Auch das Ferienhaus der Gouverneurin in Delaware, aus dem sie gekidnappt werden sollte, hatten die Verschwörer demnach schon ausgekundschaftet. Genau wie die Brücke, die sie sprengen wollten, um den anschließenden Polizeieinsatz zu verlangsamen. Die gewaltbereite Gruppe ist kein Einzelfall, warnt Michigans Justizministerin Dana Nessel. Das FBI habe diese sogenannten White Supremacists, also Gruppen, die glauben, dass sie die Vorherrschaft der Weißen in den USA mit Gewalt verteidigen müssen, als größte inländische Terrorgefahr bezeichnet, sagte die Demokratin bei CNN. Es gibt viele Gruppen, die in vielen Staaten aktiv sind. Was wir hier erleben, ist nicht nur ein Problem von Michigan, das ist ein amerikanisches Problem und es wird noch mehr solcher Vorfälle geben. Die Pläne der Verschwörer gegen Whitmer sind längst auch im Wahlkampf angekommen. Denn dass die Gruppe sich ausgerechnet jetzt zum Handeln ermutigt fühlt und Gretchen Whitmer als Opfer auserkoren hat, dafür machen die Demokraten den US-Präsidenten verantwortlich. Whitmer hatte im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie besonders strenge Lockdown-Regeln verhängt. Der mutmaßliche Hauptverschwörer soll sich besonders über die Schließung der Fitnessstudios empört haben. US-Präsident Trump hatte deshalb schon vor Monaten immer wieder getweetet, Liberate Michigan, also befreit Michigan, und sich auch anschließend geweigert, zuletzt bei der TV-Debatte, ultrarechte und rassistische Milizen zu verurteilen.
The words of a president matter.
Die Worte eines Präsidenten haben Gewicht, so Präsidentschaftskandidat Joe Biden am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona.
Why can't the president just say, stop?
Warum kann der Präsident nicht einfach sagen, stopp, 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 und wenn ihr nicht aufhört, dann werden wir euch verfolgen? Es ist so jämmerlich und so unterhalb der Würde des Amtes. Trump dagegen griff Whitmer selbst erst per Tweets und später auch in einem Telefoninterview bei Fox News erneut scharf an. Was die Gouverneurin den Leuten in Michigan antäte mit ihren Lockdown-Regeln, das sei schrecklich. Und ich verurteile die Leute auf der Linken wie Antifa, die den ganzen Sommer eure Städte abgefackelt haben. Das sind alles Biden-Leute. Also nicht direkt, Biden ist ja gar nicht clever genug, um zu wissen, wer das ist. Aber sie teilen die gleiche Philosophie und die verurteile ich ganz scharf.
Julia Kastein berichtete aus Washington und jetzt blicken wir noch in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Katrin Baumhöfer hat die Auswahl zusammengestellt und Christina Pucciata liest sie.
Kommentiert wird die Vergabe des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Weise und weitsichtig nennt die Frankfurter Rundschau diese Entscheidung des Nobelkomitees. Erinnern wir uns, das zweite Ziel der UN-Nachhaltigkeitsagenda, das bis 2030 erreicht werden soll, lautet Zero Hunger. In 10 Jahren also soll der Hunger weltweit besiegt sein.
Das aber rückt aktuell in immer weitere Ferne. Eine Institution, die seit Jahren an vorderster Front gegen den Hunger kämpft, 2020 mit der global renommiertesten politischen Auszeichnung zu bedenken, heißt auch, den Blick der Weltöffentlichkeit ganz gezielt auf das Menschenrecht auf Nahrung zu lenken. Der Nobelpreis für das Welternährungsprogramm WFP ist eine Entscheidung aus der Rubrik »Kann man machen«, meint dagegen der Weser-Kurier aus Bremen. Man hätte sich eine mutigere Entscheidung gewünscht, etwa die Vergabe des Preises an die Weltgesundheitsorganisation WHO, an Joshua Wong und seine Demokratiebewegung in Hongkong oder an den russischen Dissidenten Alexei Nawalny. Tatsächlich enthält der auf den ersten Blick unpolitisch wirkende Friedensnobelpreis einen eminent politischen Subtext, heißt es im Tagesspiegel aus Berlin. Denn wer oder was macht den Hunger? Die schlichte Frage kann und wird den Jubel stören. Hunger wird hergestellt. Die ungleiche Verteilung von Ressourcen innerhalb von Staaten produziert Hunger, Fehlernährung und Mangelernährung. Wo Staaten kaum Vorsorge für Krisen und Naturkatastrophen tragen, wo soziale Infrastruktur vernachlässigt wird, wo ethnische Hetze und Rivalitäten Bürgerkriege entfachen, überall da spekulieren Kleptokraten, autoritäre Regime und korrupte Eliten auf Organisationen wie das Welternährungsprogramm als Retterin der Not. Ein weiteres Thema sind die Vereinbarungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie aus der Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern deutscher Großstädte. Die Ludwigsburger Kreiszeitung äußert sich konsterniert. Im Kern wurde eigentlich nur bestätigt, was in den Metropolen, die schon wegen ihrer hohen Bevölkerungskonzentration potenzielle Corona-Hotspots sind, ohnehin bereits praktiziert wird. Alkoholverbote, Sperrstunden, Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die Fuldaer Zeitung hält es für falsch, sich für mögliche Beschränkungen allein an den Zahlen der Neuinfektionen zu orientieren. Es wird Zeit, dass die Regeln von weiteren Parametern bestimmt werden, zum Beispiel der Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Und es muss ein Strategiewechsel her, viel stärker ausgerichtet auf die Risikogruppen als auf die Gesamtbevölkerung. Die Süddeutsche Zeitung schließlich appelliert an jeden Einzelnen. Nicht nur in den Großstädten, den derzeitigen Corona-Hotspots, sondern überall im Land braucht es einen neuerlichen kollektiven Ruck. Die vielbeschworene Solidarität, die im Frühjahr half, das Virus zu bekämpfen, muss dringend reaktiviert werden.
Das war die Presseschau und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Machen Sie es gut.